Ja, liebe Palmsonntaggemeinde.
Aui, das ist ja die verkehrte Predigt. Nein, wir müssen was anderes machen.
Nein. Schlag's doch bitte mal Jesaja auf. Jesaja Kapitel 11 und Kapitel 12. Nochmal eine kurze Revolvering, ein bisschen eine Rückschau. Ganz plakativ. Das Buch Jesaja, ihr wisst es, der Johann hat schon mal gesagt, hat 66 Kapitel. Wie auch die Bibel selber 66 Bücher hat. Wobei jetzt im Jesaja von Kapitel 1 bis 39 die Sünde Judas, Judas Strafe und das spätere Heil angekündigt wird. Ab Kapitel 40 bis 46 ist der Jesaja das Buch des Trostes, die gute Nachricht von der Befreiung, Vergebung und Herrlichkeit. Interessant ist, dass bei dem Wechsel, bei Kapitel 40, spricht der Jesaja vom Johannes den Täufer und die Evangelien sprechen auch zu Beginn von Johannes dem Täufer. 411 Zitate aus Jesaja kommen im Neuen Testament vor. Und ein Ausleger hat gesagt, Jesaja ist der Evangelist unter den Propheten. Ich finde das so toll und das beschreibt es auch ganz gut. Heute haben wir an und für sich die Überschrift, kurz gefasst, dein Reich komme. Aber es geht um was anderes. Es geht um den Friedenskönig und sein herrliches Reich in Kapitel 11 und Kapitel 12 vom Jesaja. Ich habe euch vier Punkte mitgebracht. Wir schauen uns zunächst einmal an, das Wesen des Königs, der da kommt. Was hat der König für ein Werk vor, also was macht er? Wie wirkt dieser König auf sein Volk Israel? Und wie reflektiert oder ist der Widerhall des Volkes auf seine Heimkehr, des Volk Israel? Ihr wisst, wir haben einen Kirschbaum in unserem Garten und wir planen, den umzuschneiden, damit der Sebastian einen Spielturm mit Schaukel kriegt. Aber wahrscheinlich werden wir da aus Kanada Widerspruch bekommen, da der Martin mit dem Baum quasi aufgewachsen ist und diesen Kahlschlag nicht will. Im Übrigen, Martin hat nur einen Gottesdienst, 50 Taufen in seiner Gemeinde. Franz, wir haben noch vieles vor. Wenn wir den Baum fällen sollten, schaut noch der Stumpf außer. Aber liebe Geschwister, wir werden definitiv keine Kirsche mehr ernten. Das ist vorbei. Im Wort Gottes werden auch unterschiedliche Bäume erwähnt. Ihr kennt zum Beispiel gleich den Baum des Lebens. Aber es gibt da andere Bäume, zum Beispiel die Libanon-Zeder. Habt ihr von der schon mal was gehört? Die ist bis zu 50 Meter hoch. Hat einen Durchmesser von 2 bis 3 Meter, habe jetzt da nicht Platz gehabt. Ist über 1000 Jahre alt, kann es werden. Ist pyramidenförmig, also damit auch majestätisch. Ist immer grün. Duftet. Und dieses Zypressenholz war auch Bestandteil Baumaterial für den Tempel. Also Bäume stellen in der Bibel, muss man so sagen, unter anderem ein Symbol für starke Nationen, starke, reiche, mächtige Könige da. Und im folgenden Text, den wir uns anschauen, geht es um einen außergewöhnlichen Baumstumpf. Also, beginnen wir mal mit dem ersten Punkt. Jetzt wird uns das Wesen des Königs vorgestellt. Ich nenne es einmal die göttliche Vita. Ihr habt Kapitel 11 offen. Da geht es ja los mit dem Wort und. Also er verbindet was und er zeigt uns jetzt einen Gegensatz. Ich lese einmal die Verse 33 und 34 von dem vorhergehenden Kapitel dazu und dann seht ihr gleich, was passiert. Und da schreibt der Jesaja: Siehe, da haut der Herrscher, der Herr der Herrscher, die Äste herunter mit furchtbarer Gewalt. Die Hochgewachsenen werden abgehauen und die Erhabenen erniedrigt. Und er schlägt den dichten Wald mit dem Eisen nieder und der Libanon fällt durch einen Mächtigen. Und jetzt kommen wir ins Kapitel 11. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Also ein brutaler Kontrast. Vorher haben wir gelesen, ist das Weltreich Assyrien. Und wenn die Axt daran gelegt ist von Gott, so ist es ohne Hoffnung. Im Gegensatz dazu, das Haus Davids, habe ich da mal versinnbildlicht, dieses Dunkle ist Assyrien und das Helle ist der Stumpf Isais. Auch dort, im Haus Davids, wird dieser Baum zurückgestutzt, die Äste fehlen, der Stamm fehlt und die Krone fehlt. Das Haus Davids wird von Gott selbst verjüngt und erniedrigt. Und wann passiert das? Das Nordreich weggeführt, das Südreich wird noch weggeführt werden durch Nebukadnezar und sie haben keinen König mehr. Wieso? Ja, das Volk Israel als erster Knecht Gottes konnte einfach seinen Dienst nicht erfüllen. Warum? Es waren gefallene, sündige Menschen, deren Herz nicht reformiert oder korrigiert werden kann. Ihr habt es schon gelesen, wie es der Johann gepredigt hat, in der Beschreibung in Jesaja 1. Was sagt Gott über sein Volk? Abtrünnig ist es, halsstarrig ist es. Es wurde geschlagen, verwundet am ganzen Körper, ohne Läuterung. Punkt. Aber liebe Geschwister, nicht diesen Stab brechen über Israel. Wie wart's denn ihr, bevor es ihr zu Gott gekommen seid, wiedergeboren worden seid? Wie wart's denn ihr? Wart ihr da toll, perfekt, gut, super in den Augen Gottes? Nein, mit Sicherheit nicht. Wir waren vor unserer Rettung und Bekehrung im Grunde genommen völlig auch daneben. Jetzt haben wir natürlich einen Widerspruch. Es gibt ja die Verheißung an David in 2. Samuel 7,16. Und da sagt ja Gott, dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Und das muss er erfüllen. Aber wie macht er das? Ja. Gott selber schafft einen Neuanfang und setzt seinen König, der bereits im Alten Testament angekündigten Retter, auf Davids Thron. Dadurch wird das Haus Davids, bildlich gesehen, wieder erhöht. Im Gegensatz zu Assyrien, jetzt nimm es weg, Assyrien verschwindet. Das verdorrt, die Bäume sind umgefallen, da kommt nichts mehr, das wird Erde und es ist vorbei. Und so geht es auch diesen ganzen Weltreichen, die noch kommen werden. Schaut das Buch Daniel an, mit dem Standbild, was da passieren wird. Also ist da das Gleiche. Aber jetzt gibt es den Gegensatz. Wir sehen ein Wunder, dass diesem Baumstumpf, da kommt was außer. Das ist ein Wunder, dass aus dem Baumstumpf noch, der ein bisschen aus dieser Erde ragt, ein Spross, ein Zweig hervorwächst. Und es ist ja völlig überraschend, wird niemand erwarten. Absolut niemand. Aber wenn du dir so schaust, dieser Spross, der ist doch eigentlich unscheinbar. Der ist klein, der ist schutzwürdig, aber zugleich ein klassisch gutes Zeichen für Hoffnung und Leben. Hoffnung und Leben. Liebe Geschwister, mit diesem Baum geht es weiter nach Gottes ewigen Plan. Spross taucht ja hier auf in dem Begriff und das ist die Wortwurzel für Nazareth. Kann man auch sagen Sprosslingen als Stadt. Lest im Sacharja 3,8. Und in Matthäus 2,23 lesen wir, da ist die Rückkehr von Josef und Maria mit dem Kind. Und dann kommt da so eine Passage, da heißt es, da ließ er sich in der Stadt namens Nazareth nieder, die Familie, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist, dass er, damit ist Jesus gemeint, Nazarener genannt wird. Aber liebe Geschwister, dieser Begriff Nazarener, das ist ein schmachvoller Name. Das ist ein erniedrigender Name. Könnt ihr noch erinnern, was drin steht? Kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Selbst diese Bezeichnung für den Herrn Jesus erniedrigt ihn. Also, dass man ein bisschen einmal einen Begriff kriegt, wie diese Erniedrigung in der Realität ausschaut. Also, wir wissen jetzt, dass dieser Spross ist Jesus. Und es ist das erste Kommen Jesu in dieser Niedrigkeit. Er fängt von ganz vorne an. Und Jesu kam in eine Welt zu einer Zeit, da war dieser Glanz der David-Dynastie samt Königreich weg. War nichts mehr zu sehen. Stumpf Isais, das da herunten noch ist, wird ja immer davon gesprochen, deutet auch darauf hin, dass diese Familie Isais an und für sich sehr bedeutungslos war, lest man im 1. Samuel 18,18. Josef und Maria, ihr habt es gelesen in den Stammbäumen, stammen aus der David-Linie. Ja, das ist Fakt.
Und jetzt kann man doch sagen, obwohl David doch der Mann nach dem Herzen Gottes war, sagt er zu ihm, macht Gott einen kleinen und geringscheinenden Zweig oder Spross, macht einen Neuanfang. Damit dieser Schössling, was wird er tun? Er wird einmal reiche Frucht bringen und ein Segen für andere sein. Und da sitzen so diese Früchte. Ich hoffe, dass alle schon zu Jesus gehören. Das ist das Ergebnis unter anderem. Weil du und ich diesen Segen als errettete oder errettete Gotteskinder bereits haben. Das haben wir. Und wenn das noch jemand herin sitzt, der das noch nicht getan hat, der Jesus noch nicht sein Leben gegeben hat, dann bitte ich ihn, zu Jesus zu kommen und seine Sünden zu bekennen und, wie wir es auch vorher gehört haben, im Gebet sich retten zu lassen, diesen Schritt zu tun. Jetzt geht es dann weiter. Im Vers 2. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn und der Geist der Weisheit. Und jetzt kennen wir noch ein paar andere Bezeichnungen. Der mit Heiligen Geist Gesalbte, das taucht er jetzt auf, das ist der Messias. Das ist nichts anderes. Heiliger Geist Gesalbter ist der Messias und er ist Mensch und Gott zugleich. Ja, wo steht jetzt das? Wie kann das sein? Mensch und Gott zugleich. Nehmen wir Jesaja, der sagt es uns ja. Jesaja 7,14 sagt, Jungfrauengeburt. Okay, Mensch. Jetzt mache ich die Klammer ganz am Schluss wieder zu. Jesaja 9,5-6. Seine Titel. Das ist ganz klar Gott. Und wir sehen, dass er auch bei dem Jesaja 9,5,6 das zweite Mal in Herrlichkeit kommt. Steht noch aus, kommt noch. Aber hier, Jesaja 11,1, ist das Kommen noch in dieser Niedrigkeit. Und Vers 2 sagt noch viel mehr aus, dass Jesus sozusagen der Träger der ganzen Fülle, der göttlichen Kräfte ist. Was ist das? Schauen wir uns das an. Sieben Geister werden hier beschrieben. Ein Geist, aber sieben Ausdrücke dafür. Das gehört zusammen. Das begegnet uns auch in der Offenbarung. Also aus unserer Sicht nichts Neues, für die damaligen ein bisschen anders. Aber sieben und Leuch und so und auch mit Licht verbunden, da haben wir ja diese Menora, die ja in der Stiftshütte drin ist und das ist ein siebenarmiger Leuchter. Und das ist auch schon ein Bild auf den kommenden Messias, auf Jesus. Kann man in 2. Mose 25 nachlesen. Und hier steht aber, wird in Vers 2, dieser Geist wird ruhen auf Jesus. Das heißt, er ruht ohne Maß, also es ist nicht begrenzt, dieser Heilige Geist, und er ist bleibend, er geht nicht weg, er ist immer da. Ganz was Außergewöhnliches, das war damals nicht üblich, diese neue Sichtweise hier. Und dieser Heilige Geist ist auch die Basis und die Quelle, wie Jesus dann handeln wird. Jetzt schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Gedanklich nur mal diese Menora, in der Mitte haben wir den sogenannten Schaft. Okay, da heißt es, den Geist des Herrn. Das ist sozusagen die Mitte. Und dann kommen drei Paare, so Ausleger, vom Geist. Und da heißt es, der Geist der Weisheit und des Verstandes. Also hier geht es um die intellektuellen Eigenschaften, die man zur Herrschaft braucht. Dann der Geist des Rats und der Kraft, um Entscheidungen im praktischen Leben zu treffen und durchführen zu können. Der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und hier sehen wir die unmittelbare, das Verhältnis von Jesus zu Gott. Er versteht die Gedanken seines Gottes und seines Vaters. Und hier ist auch drin verborgen, Jesu Abhängigkeit vom Vater und sie sind vom Herzen her völlig übereinstimmend. Der Ausgleich, der für Song. Lesen wir auch Sprüche 1,7. Und das sind Wesensmerkmale, liebe Geschwister. Die zeichnen diesen Friedenskönig aus, weil er ja mit diesem Heiligen Geist ausgestattet ist. Aber habt ihr noch was gelesen in diesen Versen 1, 2? Da ist die Rede von dem Herrn großgeschrieben. Jahwe ist der Vater. Dann wird von ihm gesprochen. Wer ist denn ihm? Jesus. Sohn. Und dann steht Geist des Herrn, ist der Heilige Geist. Also ihr habt zur Bibelstelle schon im Alten Testament, wo der dreieine Gott beschrieben wird. In Vers 3 geht es weiter. Dieses Wohlgefallen, diese erlebt ja, Jesus lebt in dieser Furcht des Herrn. Was heißt das? Letztendlich ist es ja auch ein Bild, so soll auch sein Volk leben in der Furcht des Herrn. Was ist die Furcht? Gott zu fürchten bedeutet, Gott in Ehrfurcht und Hochachtung entgegenzutreten, im Vertrauen, im Gehorsam und in der Anbetung zu dienen. Völlige Hingabe, das ist damit gemeint, mit Ehrfurcht. Und das wird Jesus absolut beständig tun und er tut das, was der Vater will. Und jetzt schaut euch doch einmal im Jesaja die religiösen Führer an, wie die unterwegs sind. Absolut konträr. Nichts von dem, was Jesus tut. Sie befolgen nicht das Wort Gottes. Und im Vers 3 liest ihr auch was von einem Handeln Jesu noch zusätzlich. Und zwar dieser Augenschein und das Hörensagen. Wir argumentieren oder arbeiten die menschlichen Richter und Könige. Sie machen ihre Entscheidungen abhängig vom Augenschein. Oh, also Ansehen der Person steckt da drin und wir wissen ja, das ist nicht richtig. Und auch Äußerlichkeiten lenken ab. Können wir gar nicht brauchen. Und das andere ist Hörensagen. Hey, Hörensagen ist doch super. Das ist eine ungenügende Kenntnis und sie haben fehlerhafte Informationsquellen. Das ist bei Jesus nicht der Fall. Er weiß alles. Und das ist ja durch diesen Heiligen Geist auch so gegeben. Wieder eine völlig andere Wesenszug von unserem Friedenskönig, der uns hier dargestellt wird. Im Vergleich zu der damaligen, sage ich mal, menschlichen Richter und Königschaft. Das war jetzt der Blick auf das Wesen des Königs, also seine Vita, nenne ich es jetzt einfach mal so. Jetzt wechselt das Ganze, was macht jetzt der König? Sein Werk, er tut ja was. Wenn du im Vers 4 schaust, dann geht es um das, er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Was ist das? Wo wendet sich dieser König hin? Zu den Halt- und Hilflosen. Und er gibt ihnen das, was ihnen zusteht und weiterhilft. Im Grunde genommen wird endlich Ordnung gemacht, was die herrschenden Schichten in Juda und natürlich auch in anderen Bereichen, wenn man es jetzt in unserer Gegend, in die jetzige Zeit rüberzieht, nicht hinbringen bzw. durcheinander gebracht haben. Was geht es da konkret? Und was hat man denn immer für Probleme? Da wirst du nicht geschützt vor Ausbeutung. Du bist unter Umständen abhängig von menschlichen Institutionen. Das können jetzt religiöse Eliten sein, denkt einmal an die Pharisäer und Schriftgelehrten. Es können politische Eliten sein, denkt einmal an Könige, Kaiser, Despoten. Und noch viel, viel mehr könnte man noch wieder weitermachen. Aber dieser König, dieser Friedenskönig, hat eine Fürsorge für den gebeugten, gedemütigten Menschen. Und liebe Geschwister, hier steht eigentlich was drin, was hochinteressant ist. Haben wir vorher für das schon gedankt. Diese Gerechtigkeit, die die erfahren, das ist eine Gabe Gottes. Das kannst du dir nicht verdienen. Es ist dort, in diesem Satz steckt das schon drin. Das gibt er. Er gibt die Gerechtigkeit und wir haben die auch bekommen. Aber nicht, weil wir was gebracht haben. Der Johannes hat ja gebetet, das geht nicht, du kannst nichts bringen. Du hast nur Schmutz, kaputte Sachen, Chaos, nichts hast, null. Und trotzdem, wenn du demütig kommst mit einem zerbrochenen Herzen und all deinen Chaos vor Gott, vor Jesus bekennst und um Vergebung bittest, dann wirst du gerettet und dann kriegst du Gerechtigkeit. Ich habe vom Ausleger mal gehört, wisst ihr, was Gerechtigkeit ist? Gerechtigkeit bedeutet, dass dich Gott ansieht, als wenn du nie gesündigt hättest. Das ist Gerechtigkeit. Boah. Und es ist nicht meine und nicht deine, es ist seine, die wir kriegen. Eine fremde Gerechtigkeit, die uns zuteil wird. Steckt auch da schon herin. Wow. Und schaut mal in Richtung der Bergpredigt, was dann in Matthäus 5 drin ist. Da beschreibt der Jesus, was die Sanftmütigen und die Armen im Geiste werden das selig gepriesen, denn ihrer ist das Reich der Himmel und sie werden das Land erben. Und dies wird dem zukünftigen gläubigen Überrest, kennen wir noch, was das ist, zuteil, welche aus dieser schlimmen Zeit, dieser Drangsalszeit, nennt es die Bibel, nach Gerechtigkeit gehungert und gedürstet haben. Jetzt geht es aber in dem Vers 4 noch weiter. Was ist jetzt mit den Unterdrückern oder den Unbußfertigen? Das ist jetzt genau das Gegenstück. Lesen wir ja in Jesaja 1,28, da wird er schon darauf hingewiesen. Die erwartet ein faires, unbestechliches, ein transparentes und umfassendes Gericht mit anschließender Verurteilung. Also hier sehen wir schon mal, dieser Friedenskönig, das ist nicht harmlos, das ist nicht lieblich und das ist nicht eine duldende Verhaltensweise, sondern der greift durch, dieser neue König. Der König, sage ich einmal, wird die Welt neu ordnen, damit er sein Friedensreich aufrichten kann und wird. Und wenn man weiterliest, steht in diesem Vers 4 nur drin, dazu wird er die Erde, und das darf man jetzt als Bild sehen für die wiedergöttliche Welt, mit dem Stab seines Mundes, das ist sein Wort, schlagen. Liebe Geschwister, da geht ein Strafgericht über diese Welt. Und dann geht es noch weiter. Und dieser Gesetzlose wird mit dem Hauch seiner Lippen getötet. Boah, getötet. Wer ist denn der Gesetzlose? 2. Thessalonicher 2,8, wir wissen es. Ist der Antichrist. Der wird getötet. Und wo steht da? Der wahre König Israels tötet den falschen König Israels. Wow. Also er greift durch. Und Vers 5 beschreibt noch, dass er Gerechtigkeit und Wahrheit, das ist ein absolutes Kennzeichen für seine Entschiedenheit und für sein Handeln. Und zwar sowohl im Gericht als auch in seiner Herrschaft. Und jetzt stelle ich die Frage an euch, aber ich hoffe, dass ihr alle beantworten könnt. Wem wollt ihr denn jetzt begegnen? Jesus als dein Anwalt? Er hat ja diese Strafe bereits getragen, haben wir heute beim Brotbrechen schon angeschaut. Oder willst du Jesus als deinem Richter begegnen? Dann musst du selbst das Gericht tragen. Und wer das noch nicht gemacht hat, ich kann nur bitten und flehen drum, kommt zu Jesus und macht die Sache mit Jesus fest. Jetzt haben wir bei Vers 6 bis Vers 9. Jetzt wendet sich der Blick wieder von Jesaja. Das kommt eigentlich die Stelle, die ja bei den meisten irgendwo so ein bisschen schon im Kopf ist. Hier ist so, das zukünftige Friedensreich führt zu außergewöhnlichen Veränderungen sogar im Tierreich. Ups. Wir wissen ja, dass durch den Sündenfall Adams auch die Schöpfung unter den Fluch der Sünde mitgerissen worden ist. 1. Mose 3,17. Und da haben wir letztendlich eine Feindschaft zwischen Tiergattungen, sage ich mal. Fressen und gefressen werden. Und wir haben eine Feindschaft zwischen den Tieren und Menschen. Angst vor Tieren war das eine. Und Tiere sind ja für uns sogar als Nahrung, Nahrungsmittel. Und der Paulus schreibt es im Römer 8,22. Was sagt er? Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Liebe Geschwister, in dem Friedensreich werden dann die wilden Tiere wieder mit Haustieren, zum Beispiel der Wolf wohnt beim Lämmlein, unmöglich heute, geht gar nicht. Und Kuh und Bärin weiden zusammen, das wird wieder stattfinden. Und auch die Beziehung dieser wilden Tiere zu den Menschen wird wieder hergerichtet. Das Säugling spielt an einem Schlupfloch, der Natter, und der Entwöhnte streckt seine Hand in eine Otternhöhle. Es passt wieder. Dieser Fluch wird dieser Friedenskönig aufheben. Also er wird nicht nur die sozialen Bereiche regeln in seinem Reich, sondern auch Bereiche in der belebten Schöpfung. Wie sagt der Ausleger, die Feindschaft ist besiegt. Der König des Friedens wird bei seinem Amtsantritt alles neu ordnen und Feindschaft kann nicht mehr bestehen. Das geht gar nicht. Wenn dieser König, dieser Friedenskönig auf dieser Erde herrscht, dann wird es das nicht mehr geben. spricht da die Apostelgeschichte 3, 21 davon. Und jetzt nochmal, gibt dann noch Jesaja, kommen die Stellen auch nochmal. Das werden also die Kollegen, die wo nach mir predigen, das auch noch bringen. Im Hosea steht sowas und Römer 8 auch noch. Jetzt werdet ihr sagen, wie geht denn das, dass da diese Situation wieder hergestellt wird? Zwei Sachen. Panda-Bär gehört zur Gattung der Raubtiere. Und was frisst er? Bambus. Okay. Eine zweite Sache. Wie kann denn eine Sarah, deren Leib erstorben ist, aus vorbei Kinder zu kriegen, in ihrem Alter Kinder kriegen? Wie geht das? Wie heißt es, wie der Engel das zu Maria gesagt hat? Für Gott ist kein Ding unmöglich. Und wenn es da steht, dann glaube ich das. Und wenn einer glaubt, wir sind schon in diesem tausendjährigen Reich so. Gibt es sicher nicht, die schon drüber denken. Okay, dann fährst du jetzt nach Straubing im Tierpark, nimmst Stroh und Fleisch mit, speist es an den Löwen ein und je nachdem, wo er so frisst, weißt du, in welcher Zeitabschnitt das du bist. So. Okay. Ja, das jetzt nur mal so. Aber man muss sich das vorstellen, jetzt in diesen ganzen Gerichtsankündigungen. Der Thomas hat ja gesagt, diese ganzen Aussagen, die jetzt da der Jesaja macht, ist ja gar nicht mehr für dieses damalige Volk, weil dieses Gericht wird ja kommen. Aber die nachfolgenden Generationen, und da kommen wir heute ja auch dazu, hören das uns an. Und das ist für uns wieder Ermutigung, was der Herr noch tun wird. Und Jesaja gibt sogar eine Antwort, worin dieser Friede, Tier, Mensch-Tier liegt, das lesen wir dann. In Vers 9, wenn man runtergeht, der letzte Abschnitt. Und da sagt er, es liegt daran, dass die Erde erfüllt sein wird von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Das ist eine wunderschöne Beschreibung, was auf dieser Erde passiert. Was ist denn die Erkenntnis auf der ganzen Erde? Die ist nicht umkehrbar. Du kannst das Wasser zum Beispiel nicht mehr wegnehmen. Es ist gewaltig und es ist allumfassend. Das ist gesetzt. Aber was ist jetzt die Erkenntnis des Herrn? Ganz einfach. Was tut Gott? Was hat Gott vor? Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Wie soll ich dienen, um Gott zu verherrlichen? Lebe ich nach dem Willen Gottes? Das sind diese Erkenntnisse, die dann auf dieser Erde herrschen werden. Und die Reformatoren haben gesagt, es gibt einen Dreiklang, der lautet so: Erkenntnis, das zweite ist Glauben, also absolut für wahr halten, und das dritte ist danach wandeln und anwenden. Und jetzt frage ich euch, wenn sie aussiege dazu und dazu diese Welt in der Fußgängerzone, da in diesem Dorf oder in der Großstadt fragen, was habt ihr denn hier für Erkenntnis von Gott? Wird schwierig. Entweder sie ist verdreht, verkehrt, verzerrt, verfälscht, minimiert. Alles weg von dem, was Gott eigentlich wollte. Haben wir ja gehört, Zeugen Jehovas. Schlimm. Allen für sie ganz, ganz schlimm. Aber genau das wird auch aufgehoben in diesem Friedensreich, wenn dieser König, der Friedenskönig, sein Reich aufrichtet. Das war jetzt das, was er tut. Aber es geht noch weiter. Jetzt kommt der dritte Punkt. Wie ist diese Wirkung von diesem König auf das Volk Israel? Da lesen wir in Vers 10. An jenem Tag. Naja, was ist an jenem Tag? Es taucht im Übrigen 41 Mal im Jesaja auf. Das ist der Beginn dieses neuen Friedensreichs. Bitte nicht verwechseln, das ist meine Erkenntnis. Es mag vielleicht andere Ansichten geben, aber hier geht es nicht um die Ewigkeit mit einer neuen Erde und einem neuen Himmel. Das ist hier nicht gemeint. Und jetzt passiert eigentlich was Interessantes. Da schreibt ja der Ausleger, das habe ich ja auch so noch nicht gesehen, da taucht ja nochmal auf, der Wurzelspross Isai. Und das wissen wir jetzt, das ist Jesus. Aber in gewissem Sinne ist die Wurzel, die da drunten ist, Jesus selber. Wie geht jetzt das? Also wenn das Ganze eine menschliche Wurzel hätte, diese Dynastie und die ganze Geschichte, dann würde das sowieso längst vergangen sein. Das funktioniert gar nicht. Aber diese Wurzel, die unter diesem Stamm nur ist, die trägt Jesus. Und der sogar aus ihr hervorsprost. Was lesen wir in Offenbarung 22, 16? Da sagt dieser Friedenskönig, ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Ich will euch jetzt das verdeutlichen einfach. Wort Gottes ist gleich Jesus. Im Anfang war das Wort war bei Gott. Und das ist die Wurzel für diesen Stamm. Also, Jesus, und er wird dann selber sogar hervortreten aus diesem Stamm. Ist doch genial. Und dieser Friedenskönig, wenn man Vers 10 weiterliest, der wohnt und thront, alles überstrahlend in der Mitte seines Volkes. Aber liebe Geschwister, er wohnt und thront nicht dort, sondern da steht auch dort ein Banner für die Völker. Und was ist ein Banner? Ganz klar, eine Wegweisung. Eine Wegweisung für was? Damit auch die Menschen, die Bibel nennt die Heiden, auch zu diesem Friedenskönig kommen und nach ihm und seinem Gott auch fragen. In Vers 11 bis Vers 12 lesen wir jetzt was, dass an diesem Tag nur mehr was passieren wird. Hier streckt Gott zum zweiten Mal, steht extra da, seine Hand aus. Wann hat er denn das erste Mal zur Rettung seines Volkes die Hand ausgestreckt, im übertragenen Sinn? Am Jordan, am Toten Meer, ist durch das Tote Meer sein. Da hat Gott nochmal das Volk wirklich aus dieser Gefangenschaft herausgelöst. Da hat er sich schon einmal diese Hand hat er ausgestreckt und sie gerettet. Und jetzt macht er es wieder. Er rettet sein Volk. Und jetzt rettet er aber sein Volk und sammelt es in seiner Gesamtheit. Alle 12 Stämme. Und wenn man diesen Vers noch weiterliest, 11 und 12, da werden auch die Heiden sein jüdisches Volk freigeben, hier steht loskaufen. Aber durch die Erkenntnis, die sie auf dieser Erde breit gemacht hat, werden diese Heiden, die sowieso entsprechend freiwillig freigeben und entlassen. Und bitte nicht verwechseln mit der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Dagegen sprechen zum einen einmal die ganzen Orte, die genannt werden, das hat nichts mit der babylonischen Gefangenschaft zu tun. Und hier geht es um die Rückführung der 12 Stämme. Das war auch Babylon nicht. Das waren die 2 Stämme, die weggeführt wurden. Also man darf das nicht verwechseln. Und liebe Geschwister, das ist die letzte Sammlung, die der Herr mit seinem Volk macht. Es gibt keine dritte Verbannung. Da ist er zum Ende gekommen. Es bleibt so. Dieses Volk wird bei ihm bleiben und er bei ihm. Ja, und dann geht es im Vers 13 weiter. Da wird von etwas gesprochen. Israel ist umgekehrt. Sie haben ihn als Herrn und Heiland angenommen. Sie sind umgekehrt. Und da gibt es sogar eine Eifersucht, ein Neid, eine Missgunst. Und zwar zwischen diesem Volk Ephraim, das sind die 10 Stämme im Norden, und dem Stamm Juda, das sind die 2 Stämme im Südreich. Und diese Eifersucht, was ist eine Eifersucht? Das ist eine leidenschaftliche Feindseligkeit. Schön formuliert, gell? Eine leidenschaftliche Feindseligkeit. Die hört auf. Ist aber auch wieder klar, wer ist da? Der Friedenskönig ist da. Wie kann dann eine Feindschaft noch bestehen? Das geht gar nicht. Aber hier steht nochmal explizit da, dass auch diese Feindschaft auf dieser Ebene zwischen diesen beiden Stämmen sozusagen aufhört. Und woher kommt die? Muss man wieder in Buch Richter gehen oder 1. Könige, da steht das, und zwar, wie das Reich sich aufgeteilt hat unter Jerobeam. Und jetzt wird das Ganze wieder zusammengeführt. Sie sind wieder als Brüder vereint. Ist doch schön. Und das hat seit Salomo, und das liegt schon lang zurück, aus Sicht von den damaligen Lesern, also in der Zeit, wo Jesaja das geschrieben hat. Da war das noch da bei Salomo und danach nicht mehr. Die waren sich Spinnefeind, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber der Herr wirkt noch weiter. Oder die Reaktion ist noch, geht's noch weiter. In Vers 15 und 16 passiert auch noch was. Wie bringt denn jetzt Gott die Zerstreuten, die Gefangenen seines Volkes zurück? 15 lesen wir, Da geht es um eine ägyptische Meereszunge, steht zumindest bei mir, und der Glut seines Hauchs, seiner Hand über den Strom schwingen und zu 7 Bächen zerschlagen. Also, dieser Friedenskönig wird auch die unbelebte Natur verändern. Und zwar so, dass sein geliebtes Volk trockenen Fußes wieder zurückkehrt. Sagt euch der Begriff was? Trockenes Fußes? Durchs tote Meer. Teilung. Sein Volk geht durch. Und die Widersacher gehen unter. Auch hier macht er das wieder. Das heißt, dieser Suezkanal, sage ich jetzt einmal, das ist ja eigentlich eine Barriere, da kann man nicht drüber. Die wird daher entsprechend verändern, dass da auch irgendwie die Möglichkeit ist, drüber zu gehen. Und von diesem Fluss, wo die Rede ist, ist der Euphrat. Und der wird halt in ein paar Bächlein zerlegt und da kannst du mit Klappball, sage ich jetzt einfach mal, drüber gehen und es passt auch. Also auch hier wird der Herr eingreifen und am Schluss haben wir eine Straße, das muss man sich auch ein bisschen vorstellen, von Ägypten, Israel hinein und von Norden, Assyrisches Reich hinein. Ägypten steckt Afrika dahinter. Ich bringe das jetzt einfach bloß mal als Gedanke. Und Assyrien ist ja eigentlich die Basis für Europa und dann auch für Asien, wenn man sich das anschauen mag. Und diese Straße hat keine Hindernisse, keine Gefahren, keine Kontrollpunkte, keine Beschränkungen, frei begehbar. Und liebe Geschwister, hier werden nicht nur wird nicht nur das israelitische Volk draufgehen, da werden auch die Nationen, die Heiden auch draufgehen und werden zu diesem König, zu diesem Friedenskönig kommen. Das ist auch noch das Ziel. Das wird mir jetzt in den letzten Punkt sehen. Das ist jetzt dann das Kapitel 12. Ich habe es überschrieben. Widerhall oder Resonanz, die Freude Israels auf seine Heimkehr. Was tut das Volk Israel, nachdem es heimgekehrt ist? Lesen wir mal eigentlich nur Kapitel 12, Vers 1. Und an jenem Tag wirst du sagen, ich preise dich, Herr, denn du warst gegen mich erzürnt, doch dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Wow! Was sagt da das Volk Israel? Danke für die Züchtigung, aber sie sagen noch mehr. Der Trost, der danach gekommen ist, der war um so und so viel größer. Das ist ein Lob- und Dankeslied letztendlich. Was war am Toten Meer? Das Lied Moses, wenn man das nimmt, auch ein Dankeslied. Merkt ihr die Parallelen? Das ist einfach nur göttlich. Ein Dankgebet, weil dieser Überrest des Volkes Israel durch tiefe Drangsale gegangen ist. Wirklich. Und der Herr war auch mit Recht gegen sein Volk erzürnt. Jetzt ist das Volk umgekehrt. Es hat Buße getan und hat den Herrn im Glauben angenommen. Woher weiß ich das? Sacharja 12, 10 bis 13. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Das wird dieser Rest sein, der sich dann in einem kurzen Augenblick zu Jesus bekehrt. Man geht davon aus, wenn ich die Bibel richtig verstehe, wenn man sagt, man hat 18 Millionen Juden heute auf der Welt, verstreut überall, dann werden 2/3 nicht überleben. Dieser Überrest wird nur 1/3 sein. Damit man mal sich die Dimension vorstellt, was da passiert. 1/3. Ja, und dann steht noch was dort, das ist auch wie, ja, wenn man genau liest, da taucht man in Vers 2 das Heil auf und in Vers 2 am Ende Rettung. Hier steckt zweimal das Wort drin, Jeshua, Rettung, Heil. Das ist eine Anspielung auf Jesu Namen, Jeshua. Ich kann es nicht richtig aussprechen, Johannes, aber das ist schon etwas, was auf den Herrn hindeutet letztendlich, dass er die Rettung ist. Und dann kommt ja das mit dem Wasserschöpfen. Genial. Du bist in der Wüste, denken wir zurück an das Volk damals, die brauchen Wasser, damit sie überleben können. Und sie schöpfen jetzt, aber nicht nur, also in der Zeit, wo man jetzt der Jesaja schreibt, nicht nur, damit sie den Durst, die körperliche Sache machen, nein. Das ist ein unerschöpfliche und freudige Versorgung mit geistlichem Wasser. Was ist das? Für den Durst der Seele. Schauen wir in Johannes rein, da steht es ja drin. Genauso ist. Und das ist auch ein Grund, warum beim Laubhüttenfest dann dieses Wasserschöpfen kommt, mit Freude. Aus dem Siloa-Teich. Und dann gibt es ein zweites Loblied, das ist der Vers 4 bis 6. Und hier dankt Israel wieder dem Herrn, aber jetzt kommt noch was anderes dazu. Und sie sollen diesen wunderbaren Herrn den Völkern bekannt machen. Da heißt es, und ihr werdet sagen, zu jener Zeit dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, und jetzt kommt es, verkündigt unter den Völkern seine Taten, erinnert daran, dass sein Name hoch erhaben ist, singt dem Herrn, denn er hat Herrliches getan. Das soll bekannt werden auf der ganzen Erde. Jauchze und rühme, die du in Zion wohnst, denn der Heilige Israel ist groß in deiner Mitte. Also, Gottes Name, seine Größe und seine Majestät sollen erhoben werden vor der ganzen Welt. Und wer soll das machen? Das zurückgekehrte Volk Israel. Wunderbar. Und das ist ja die Absicht schon immer gewesen. Könnt ihr euch an die Verheißung von Abraham erinnern? Er hat ja die Verheißung gehabt, es war nicht nur für das jüdische Volk, das dann daraus entstanden ist, sondern er ist der Segen für das Gesamte, für alles. Und das wird hier letztendlich einmal vollendet. Ja, er ist der Heilige Israels, dessen Erkenntnis, mir passiert es, durch das Wort der Verkündigung vermittelt wird zum Heil aller Völker. Ganz einfach. Und was hat das für Freude in Israel ausgelöst? Jetzt haben sie diesen Messias verachtet. Sie haben ihn nicht angenommen. Sie haben ihn verstoßen, sie haben ihn sogar hinrichten lassen. Und jetzt sitzt er wieder mitten unter ihnen und hat diesen Platz, diesen gebührenden Platz für den König, für den Heiland, für den Herrn, inmitten seines Volkes. Und dieser König wird alle Ehre empfangen. Welch eine Wendung wird es noch nehmen? Das kommt noch alles. Und jetzt sage ich euch noch was, liebe Geschwister, die schon Jesus als Herrn und Heiland angenommen haben. Was ist denn das für ein Vorrecht, dass du und ich als Kinder Gottes diesen Gott schon anbeten dürfen und auch den Vater im Geist und in der Wahrheit. Wir müssen nicht durch diese ganzen Dinge durchgehen, aber wir dürfen das jetzt schon. Ja, jetzt haben wir gesehen, Jesaja beschreibt es. Dieser Friedenskönig und sein herrliches Reich, das Wesen des Königs, das Werk des Königs, die Wirkung des Königs auf das Volk Israel und der Widerhall, die Resonanz Israels auf seine Heimkehr. Herr Jesus, wir sind so dankbar, dass wir erkennen dürfen, dass du mit deinem Volk nur so unendlich viel vorhast. Du wirst auch dein Volk ans Ziel bringen. Du wirst dein Volk einen. Du wirst als herrlicher Heiland und Herrscher unter ihnen wohnen. Und dein Volk wird diese Botschaft nach außen tragen zu den Heidenvölkern. Sie werden auch das hören, wie du bist, was du an Israel getan hast, dass du all deine Verheißungen erfüllt hast. Wir können nur staunen und wir dürfen da danken, dass die Geschichte Israels definitiv noch nicht zu Ende ist, so wie manche glauben. Ja, und wir wollen dich anbeten, wir wollen unsere Herzen beugen und unsere Knie und dir danken, dass du für uns auch einen Weg gemacht hast. Dieser Weg ging über Golgatha und hast uns hier und jetzt schon erlöst und befreit und wir dürfen deine Kinder sein, Herr. Was ist das für ein Vorrecht? Dir sei alle Ehre, Herr Jesus. Amen.